macht mir oft Sorgen, dass wir so wenig Leute bei uns programmieren können. Wischen, YouTube-Videos aufmachen, meine ich nicht, das können wir ja alle gut, aber so richtig diese informatorischen Kompetenzen, das finde ich zum Beispiel, das kann man gar nicht intensiv genug lernen in der Schule.
Beim heutigen Interview haben wir unsere ehemalige Professorin und die derzeitige Schulqualitätsmanagerin Ulla Stein wieder zu Gast.
Sehr geehrte Frau Professor, Sie sind jetzt seit einigen Jahren wieder mal zurück an unserer Schule. Zurzeit sind Sie als in der Bildungsregion Obersteiermark-West als Schulqualitätsmanagerin tätig. Für uns ist es schwer vorzustellen, was eine Schulqualitätsmanagerin überhaupt macht. Könnten Sie uns einen kurzen Einblick geben?
Unser Schulsystem ist ja so aufgebaut, da gibt es einmal Schüler mit Lehrer, dann gibt es die Direktoren. Und dann gibt es eben auch noch weitere Strukturen. Und ich bin eben Mitglied der Bildungsdirektion Steiermark. Und dort ist auch die Schulaufsicht beheimatet. Und Schulqualitätsmanagement ist eigentlich eine Funktion, die man auch mit Schulaufsicht beschreiben kann. Das heißt, mir sind einige Schulen zugeordnet, so bei 30 Schulen in der Bildungsregion Obersteiermark-West. Was mache ich da? Ja, die Aufsicht über die Erfüllung der Aufgaben der österreichischen Schule, die Sicherstellung der Implementierung von Reformen und Entwicklungsvorhaben in der Region. IKM-Plus-Testungen werden jetzt zum Beispiel neu durchgeführt in der 3. und 4. Schulstufe, 7. und 8. Schulstufe. Da bekommen wir natürlich auch Informationen, ob das immer alles gemacht wird. Die Mitwirkung im Qualitätsmanagement ist eine Aufgabe von mir. Die Mitwirkung der Schularten- und standortbezogenen Schulentwicklung, laufendes Qualitätscontrolling, strategische Personalführung auf Ebene der Schulleitungen oder Schulclusterleitungen und die Bereitstellung auch von pädagogischer Expertise an Schnittstellen und das Krisen- und Beschwerdemanagement im Eskalationsfall. Das ist einmal so gesetzlich, was mein Auftrag ist. Und im Endeffekt kann man sich davon so vorstellen, also ich betreue ca. 30 Schulen und da bin ich auch immer in sehr engen Austausch mit den Schulleitungen. Das sind meine Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. Und alle diese Dinge, also wenn es Probleme zum Beispiel gibt oder sie Fragen haben, Unterstützung brauchen, dann bin ich für sie da und wird es gemeinsam gelöst. Natürlich auch, dass man wirklich auch an jedem Schulstandort schaut, wird alles umgesetzt, was gesetzlich gefordert ist. Aber natürlich auch sehr viel Begleitung und Gespräche mit Schulleitungen führen und Unterstützung.
Sie sind jetzt in dieser Position circa seit 2,5 Jahren tätig. Aber warum haben Sie sich damals eigentlich entschieden, den Lehrberuf dafür aufzugeben?
Ich war, wie gesagt, ja dann schon an diesem Standort fast 20 Jahre da und vorher auch an anderen Schulstandorten. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war wirklich sehr, sehr gerne Lehrerin. Und manchmal fehlt es mir schon auch, wenn ich so dann wieder in Schulveranstaltungen bin und Schülerinnen und Schüler sehe, ja, so diese Beziehungsarbeit einfach, die man ja im Unterricht hat, den fünf Spaß, die Gaude und sonst was und natürlich auch die ernsthaften Dinge des Unterrichtens, des Lehrens. Aber jetzt habe ich mit vielen Erwachsenen zu tun und für mich hat sich das einfach in meinem Leben damals gut ergeben. Die Stelle war ausgeschrieben, es hat mich interessiert. Meine Familienplanung war so, dass ich sage, okay, ich kann ganz viel Zeit in meinen Job stecken, weil Schulqualitätsmanagement ist ein sehr arbeitsintensiver Aufgabenbereich mit sehr viel flexiblen Arbeitszeiten. Und das waren für mich die Gründe, dass es mich interessiert hat. Und solange ich auch an dieser Schule tätig war, habe ich mich immer sehr interessiert, wie man Schulen und Unterrichtsqualität, wie man einfach die Schule zu einem Ort machen kann, der noch besser ist. Und das sehe ich jetzt auch in dieser Aufgabe einfach als Spannendes mitzuwirken, dass die Schule einfach ein immer noch besserer Ort für euch Schülerinnen und Schüler wird. Da ist ein bisschen Kreativität gefragt, Management gefragt. Ja, man muss natürlich die Gesetze dann können, was ist alles möglich. Und das hat mich einfach gereizt. Und dann habe ich die Chance bekommen und dann bin ich gegangen, wenn auch mit schweren Herzen, aber ich habe es nicht bereut.
Da Sie jetzt ja bis zu 30 Schulen also zu managen haben, ist es für Sie schwer, den Überblick zu behalten und besuchen Sie die Schulen auch regelmäßig oder stehen Sie da nur so in Kontakt?
Nein, also es ist ganz wichtig natürlich, dass man im regelmäßigen Austausch ist und es ist natürlich relativ eine große Zahl. Da gibt es immer so Dienstbesprechungen, Leitertagungen, da ist man dann in sehr engen Austausch, dass man sich auch persönlich sieht. In der Corona-Zeit, das war so wie in der Schule, da hat man sich eben oft nicht so gesehen und das ist gar nicht so angenehm. Und die müssen ja auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, nur am Telefon oder nur über Videokonferenzen wäre das ziemlich unangenehm. Aber es ist schon eine sehr herausfordernde Sache. Vor allem natürlich auch, weil es ja jede Schulart, die eigentlich in dieser Region ist, wird dann auch von mir mitbetreut.
Um jetzt vielleicht noch einmal auf Ihren eigenen Bildungsweg zurückzukommen. Wir haben bei unseren Vorbereitungen gesehen, dass Sie 2 Magister- und 2 Masterabschlüsse haben. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Naja, ganz einfach. Ich habe gern gelernt. Und nachdem ich gern gelernt habe, habe ich ja einiges eben abgeschlossen. Und deshalb habe ich sehr lange nicht aufgehört zu studieren. Also, weil das einfach für mich sehr, sehr, sehr schöne Tätigkeit ist. Von meiner Grundausbildung her habe ich es zuerst gar nicht Lehramt studiert, sondern als erstes einmal Fachtheologie katholische. Das hat mich damals sehr interessiert. Danach habe ich eben noch ein Lehramt dazu gemacht. Das habe ich ja Informatik und Religion unterrichtet. Mich hat aber auch die Psychologie immer sehr interessiert. Das wollte ich dann auch genauer wissen. Deshalb habe ich eben das Psychologiestudium abgeschlossen. Später ist dann ein Ethikstudium sozusagen auf den Markt gekommen. Das hat mich auch sehr interessiert, wollte ich einfach wissen. Und deshalb habe ich dann 2011 eben auch noch das Ethikstudium abgeschlossen. Und für mich war das einfach immer sehr bereichernd, wenn man etwas so intensiv nachgehen kann und tun kann und lernen kann. Also ich habe das nie als Belastung gesehen. Und deshalb habe ich die Möglichkeit einfach nutzen können, dass ich sehr viel gemacht habe.
Also um wieder auf Ihren Job zurückzugreifen, Sie haben ja schon erwähnt, dass er sehr zeitintensiv ist. Wie viele Stunden arbeiten Sie so durchschnittlich pro Woche und haben Sie auch Sommerferien wie SchülerInnen oder LehrerInnen?
Ja, gut. Also nein, ich habe nicht mehr Sommerferien wie SchülerInnen und LehrerInnen, sondern wie jeder andere arbeitnehmende Mensch auch. Und das habe ich auch gewusst und das war es mir wert, dass ich trotzdem gewechselt habe. Und mein Job ist wirklich sehr, sehr zeitintensiv. Ganz grundsätzlich hätten wir eine 40-Stunden-Woche, aber ich muss sagen, ich arbeite auch eigentlich jede Woche viel mehr Stunden. Da gibt es bei uns eine ganz genaue Zeitaufzeichnung und ja, das wird dann auch so in einem Tätigkeitsfeld wie meinem hat man dann einfach auch gewisse Überstunden, die man vertraglich sowieso auch abarbeiten muss, weil das klar ist, dass da gewisse Dinge sich nicht so ausgehen. Aber es kann auch sein, manches Mal, dass ich 10 Stunden arbeite, 12 Stunden arbeite. Ganz selten arbeite ich nur 8 Stunden pro Tag. Also das ist eher die Ausnahme. Aber nicht samstags und sonntags normalerweise. Und in der Corona-Zeit war das natürlich für uns alle noch einmal eine besondere Zeit. Da war auch Samstag, Sonntag einfach die Unterstützung oft von Schulen notwendig.
Und wie schaffen Sie es in so besonders zeitintensiven Wochen, den Stress zu vermeiden?
Na, vermeiden tue ich nicht den Stress, weil da hat man oft Stress. Und es gibt ja auch wirklich dann Situationen, die sind einfach sehr stressig, weil sie belastend sind, weil sie vielfältig sind. Was ich aber schon mache, also wirklich Samstag, Sonntag schaue ich, dass ich das nicht mache und ich mache halt auch Sport. Dann versuche ich schon auch, und das ist auch wirklich ganz wichtig, seinen Kopf oder meinen Kopf wieder frei zu bekommen. Ich habe dann natürlich auch wieder Überstunden oft zum Abbauen. Also dass man, da muss man schon gut auf sich selbst auch aufpassen. Aber ich arbeite einfach wirklich sehr gerne. Und oft ist es deshalb ja auch eher ja, fast Beruf und Hobby, das verschwimmt.
Man hat ja jetzt schon herausgehört, dass Ihr Job oft sehr herausfordernd ist. Gibt es irgendeine Situation, an die Sie sich besonders zurückerinnern?
Ja, natürlich. Da, manches kann man da datenschutzrechtlich nicht sagen, aber was für mich wirklich ganz, ganz also schwierig war am Anfang meines Jobs, wie ihr wisst, bin ich ja mit 1. März 20 gegangen und mit 13. März 20, wie wir wissen, hat ja so eine kleine Krise angefangen oder besser gesagt einer der letzten großen Pandemien und das war für mich am Anfang ganz, ganz, ganz schwierig. Da kennt man noch nicht alle Leute, die haben dich auch noch nie gesehen, noch nie vielleicht mit dir telefoniert und auf einmal kannst du dich dann nicht mehr sehen über Monate und da muss aber ganz viel Management stattfinden und das war einfach oft sehr, sehr schwierig. Ganz am Anfang, die wissen gar nicht, mit wem sie telefonieren. Am Anfang haben wir dann noch nicht einmal so Videokonferenzen, das musste man ja auch in unserer Struktur einfach alles aufbauen und das hat ja dann auch oft einen Monat gedauert oder so. Und das war wirklich ganz, ganz herausfordernd, die Zeit. Und heute können wir oft drüber lachen.
Gab es im Gegensatz dazu ein besonders schönes Ereignis, an das Sie sich erinnern?
Ja, also es gibt viele schöne Ereignisse. Für mich ist es auch wirklich immer sehr, sehr schön, wenn etwas positiv gelingt, wenn es zum Beispiel vorher ein Problem gegeben hat und einfach man dann merkt, okay, das hat sich ins Gute gewandt. für das Kind oder für den Kollegen, für die Kollegin. Das ist für mich sehr schön. Und was für mich heuer auch am Schulschluss ganz, ganz schön war, da war ich in einer Volksschule eingeladen. Und da haben wir Kinder, die kennen ja die Schule ja fast nur unter Corona-Situation. Und dann haben die eine Schulveranstaltung gemacht und jedes Kind ist dort auf der Bühne gestanden. Das war einfach sehr schön, wenn man so gemerkt hat, ja, wir haben ein Stück wieder Normalität für uns.
Also wenn Sie jetzt irgendwas individuell an unserem Schulsystem, so wie es jetzt ist, verändern könnten, was wäre das?
Also gewisse Dinge stehen mir nicht zu zum Verändern, weil das politische Entscheidungen sind und wir sind Behörde. Und da wird man sicher, das ist sowieso immer ein laufender Prozess. Schule ist schon lange nicht mehr so, wie es zu meiner Zeit war und wird für eure Kinder auch nicht mehr so sein, wie es heute ist. Da sind wir sicher immer ein laufender Prozess. Was an meiner Funktion ja schön ist, ich kann ja jetzt ja auch Dinge verändern und da versuche ich halt schon auch immer, dass der junge Mensch, das Kind im Mittelpunkt steht und dass man Unterricht so gestaltet, dass das einfach zukunftsfähig ist für das Kind, was es da lernt. Und zum Beispiel, das ist jetzt wahrscheinlich kein Geheimnis, wird es euch nicht so wundern, ich freue mich einfach, dass heute in der Unterstufe alle digitale Endgeräte haben und alle Kinder die Möglichkeit haben und bin überzeugt, da muss man guten Unterricht machen. Macht mir oft Sorgen, dass wir so wenig Leute bei uns programmieren können. Wischen, YouTube-Videos aufmachen, meine ich nicht, das können wir ja alle gut, aber so richtig diese informatorischen Kompetenzen, das finde ich zum Beispiel, das kann man gar nicht intensiv genug lernen in der Schule.
Abschließend noch, also Sie haben ja jetzt schon ein paar Herausforderungen, die auf uns zukommen, genannt. Was wird davon am schwersten zu bewältigen sein in den nächsten 10 Jahren?
Wenn wir jetzt wieder auf unsere Region gehen, dann denke ich, für uns die schwierigste Herausforderung ist wirklich, wir haben zurzeit noch ein super großes Angebot an Schulen und dann auch Lehrstellen haben wir ein gutes Angebot, dass wir das in der Region halten. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Zahlen sagen halt voraus, dass die Bildungsregion Obersteiermark-West nicht größer wird, sondern eher kleiner und immer weniger Kinder. Und wenn immer weniger Kinder sind, dann ist auch die Frage, wie können wir ein breites Angebot haben? Und ich finde, das ist ja so toll, dass wir das in der Region noch haben. Und da bemühe ich mich sehr, dass wir das behalten, damit dann jeder Schüler und jede Schülerin wirklich in der Region noch seinen Fähigkeiten einfach in der Schule gehen kann und nicht schon mit 10, 14 Jahren auspendeln muss nach Graz oder wo. Und das ist eine große Herausforderung, an der wir arbeiten in den nächsten 10 Jahren. Und ich hoffe, dass uns da viel gelingt.
Danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Es hat uns gefreut, Sie wiederzusehen.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.